Ey Max, du machst ja deinen neuen Podcast Dungeons and Dreamers, ne?
Mhm.
Und am Anfang dachte ich, das wäre einfach nur so ein Einschlaf-Podcast, aber du liebst ja Geschichten und liebst auch Fantasy-Geschichten.
Sehr sogar. Ich liebe Fantasy, ich liebe Fantasy-Geschichten und sich auch vor allem in die Welt hineinfühlen zu können.
Und das hast du ja verbunden mit Psychologie eigentlich. Also du hast die Psychologie eingewebt in diese Fantasy-Geschichten. Das heißt, man lernt einerseits was Psychologisches, so ganz niedrigschwellig, und man hört auf der anderen Seite eine gute Fantasy-Geschichte. Kann man da überhaupt noch einschlafen?
Genau, nämlich im besten Falle kriegt man gar nicht mit, was da erzählt wird, sondern es ist am Ende ein Einschlaf-Podcast. Aber wer Lust hat, eine spannende Geschichte zu hören, kann auch das machen. Und wer sich vielleicht diesen Themen etwas nähern möchte, wie Prokrastination oder soziale Ängste oder Bindungsangst, der ist herzlich eingeladen, in den Podcast Dungeons and Dreamers reinzuhören, der unter anderem auch mit einem sehr schönen Sounddesign untermalt ist. Also man hört im Wald die unterschiedlichen Geräusche, ihr hört selber, wie er läuft oder das Prasseln des Lagerfeuers.
Aber am besten, vielleicht kommt er einmal kurz mit auf eine kleine Reise in die Welt von Dungeons and Dreamers. Deine Fahrt auf dem Fluss geht weiter. Stunde um Stunde um Stunde. Bald ist die Sonne hinter den Bäumen verschwunden. Du wirfst den gelb leuchtenden Umhang deines Stammes über deine Schultern und kauerst dich darunter zusammen. Wie ein Zelt schließt du ihn schützend vor der Brust, doch die Dämmerstunde bringt Kälte mit sich und die Kälte kriecht in jeden Spalt, den der Stoff nicht bedeckt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal reinhört, mir vielleicht auch eine Bewertung hinterlasst. Den Podcast Dungeons and Dreamers, fantastische Geschichten zum Einschlafen, gibt es jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, folgt mir doch gerne auch auf Instagram, timo_neitzel. Alle Infos findet ihr aber sonst auch nochmal in den Shownotes.
Beste Freundinnen, der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Ohne fühlt sich's einfach besser an.
Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt, das Spiel.
Ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte ihren Psychotherapeuten damit dabei.
Echt zu klügen, wirklich.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen.
Hallo.
Euer Abführmittel für die Ohren.
Mm.
Die 11 wichtigsten Fragen beim Dating. Und wir sind ja schon einige durchgegangen und dann ist uns aufgefallen, dass es einfach mehr sind als 11.
Nein, es waren weniger als 11. Also es sind mehr Fragen, aber wir haben weniger als 11 aufgenommen.
Ah, ey, du bist so ein richtiger Korinthenkacker. Wirklich, du
wärst. Irgendeiner muss es ja sein.
Nee, du wärst so richtig in so einer Zahlenstelle gut aufgehoben.
Nein.
Naja, aber hier, von letzten Monat, da waren wir ja 2 kurz und darum ist es sehr gut, dass wir heute 3 mehr haben, weil insgesamt so eine Gespräche.
Also, in meinem letzten Job in der Jugendhilfe gab es auch immer einen, der die Kasse gemacht hat und der die ganzen Abrechnungen und so gemacht hat. Und irgendwann hieß es von demjenigen, der gemacht hat, er bräuchte einen Stellvertreter, ob ich das machen könnte. Und ich meinte, na klar kann ich das machen. Und zum Glück musste ich diese stellvertretende Rolle nie ausüben, weil das wäre im Super-GAU geendet. Also bitte nein.
Wie machst du denn das eigentlich, wenn du in Partnerschaften bist, vor deiner Frau, mit so Ausgaben?
Ja.
Hast du da öfter gezahlt? War das ausgeglichen? Hat sie öfter gezahlt? Habt ihr sowas gehabt wie so eine App, wo ihr geguckt habt, wer hat was gezahlt und wo sind wir gerade finanziell, Splitwise oder andere?
So Waiwu-mäßig bin ich einfach mit dem Flow gegangen und habe so ein bisschen geguckt, wie macht das die Partnerin? Also klar, beim ersten Date kann man das nicht, aber es gab irgendwann so...
Klar.
Ja, auch da kann man... Aber es
da teilen wir.
Das wäre ja nicht mit dem Flow. Also ich hatte zum Beispiel, ich fand schon wichtig zu gucken, hey, was will eigentlich der andere? Und wie will man selber? Und dann einen Mittelweg zu finden. Also möchte derjenige, dass man selber zahlt? Dann war ich so, hey, ich möchte aber eigentlich nicht die ganze Zeit zahlen. Und genauso umgekehrt, hey, ich will immer eine gesplittete Rechnung.
Umständlich.
Und ich bin eigentlich immer ein Freund gewesen von...
Mal du, mal ich?
Genau. Mhm. Aber ich hatte auch meine letzte Freundin, die hat es nicht ausgehalten, wenn ich sie
mehr eingeladen. Du als ich?
Nee, mehr sie als ich.
Oh.
Und sie hat weniger verdient als ich.
Wow.
Das war ganz skurril. Ich frage, jetzt wo du sagst.
Keine Abhängigkeiten schaffen.
Wirklich, die wollte keine Abhängigkeiten. Die wollte immer, nee, ich zahle entweder für mich selber komplett oder für uns beide, aber du zahlst gefälligst nicht für mich.
Oh, ich finde, das hat irgendwie immer was krass Unromantisches, wenn man so einen richtig schönen Abend hat, ein gutes Dinner und dann irgendwie die Bordkasse rausholt und dann packt jeder irgendwie sein Geld auf den Tisch.
Aber ich fand es total erfrischend, dass sie gesagt hat, ich zahle. Also sie, nicht ich. Fand ich
gut. Also ich finde auch geil, immer mal wieder von Frauen eingeladen zu werden.
Ja.
Was mir häufig begegnet ist, du kannst nicht zahlen, lass uns zusammen das machen. Also,
wie, du kannst nicht zahlen?
Also es geht nicht, ich fühle mich komisch dabei.
Die Frau, dass sie das zu dir sagt.
Aber es dann trotzdem annimmt.
Nein, lass, bitte hör auf.
Mach weiter. Das mag ich nicht. Oh, schön.
Nein, du zahlst doch bestimmt jedes Mal, oder?
Ja, weil, wie du weißt, ist mir unangenehm, das anders zu machen. Das kostet mich mein unangenehmes Gefühl, dem ich nicht begegnen will.
Ja.
Was ich manchmal erlebe, ist tatsächlich 50-50 oder dass die Frau sagt, sie möchte das bezahlen. Dann weiß ich schon, das Date ist nicht gut gelaufen.
Wurdest du schon mal eingeladen?
Aber genau, was ich am geilsten erlebe, wo der beste Flow entsteht, wenn man das so ein bisschen ausgleicht und sich abwechselt. Also mal der eine, mal der andere. Und dann guckt man auch nicht, hey, letztes Mal hatten wir 44,46 Euro, als wir essen gegangen sind und 4 Euro haben wir Trinkgeld gegeben. Dieses Mal sind wir bei 36 Euro. Du schuldest mir noch 2-mal einladen im Café. So nicht, ne? So einfach mit dem Flow und gucken, wie es sich
ergibt. Aber bist du beim ersten Date schon mal eingeladen worden und hast es auch gut im Gewissens gemacht und es ging danach weiter? Oder hast du es nicht ausgehalten bisher?
Ist auch schon mal passiert.
Einmal?
Ja, lass es so 2-3 Mal gewesen sein.
Mhm.
Aber es war immer ein bisschen unangenehm, aber wenn die Frau das mit so einem Witz gemacht hat, charmant und vielleicht mit so einem Scherz auch, war das immer cool.
Gab es schon mal eine Frau, die vermögender war als du?
Ja, auf jeden Fall.
Und auch da war es für dich dann kein Problem? Also war das dann für dich
eher easy, da war es richtig leicht.
Genau, für mich darauf wollte ich hinaus.
Genau, da war es so, ich hatte eine Freundin, die hatte eine ultra fette Karre, ne?
Ja.
Und ich war halt immer auf dem Beifahrersitz. Ich bin die, glaube ich, kein einziges Mal gefahren. Und es war immer so ein bisschen, als ob ich ein Toyboy bin, so nebenan.
Ja.
Hat sich auch gut angefühlt. Also war eine gute Zeit. Und wir konnten halt immer alles machen.
Mhm.
Also in Clubs, bang, bang, in Urlaube. Also das war dann nicht immer so, dass sie alles für uns gezahlt hat. Aber es war nie irgendwie, nirgendwo wurde finanziell die Handbremse angezogen. Aber
war das ihr Geld oder war das das Geld ihres Vaters oder ihrer Familie?
Ihrer Familie.
Ich finde, das fühlt sich immer noch mit am besten an.
Ja, genau.
Wenn man weiß, dein Vater zahlt doch hier. Also spricht man nicht aus, das behält man für sich.
Also bei ihr war es so ein Familienvermögen. Und die hatte auch eine ultra fette Eigentumswohnung in Berlin. Allein die war ein Vermögen wert. Das ultra fette Auto und immer, auch wenn man mit der Family essen war, das war halt immer so richtig pompös. Das war so ein Schmarotzer, der sich da so ein Parasit, der in die Familie gekommen ist.
Du warst der Schmarotzer.
Man hat so an meinem ganzen Habitus gemerkt, du gehörst eigentlich nicht in unsere Kreise, mein Lieber.
Meine Tochter hat sich mal jemanden gegönnt aus dem Milieu.
Das Gehirn lebt doch von Kontrasten. Und ab und zu mal die Armut auch in unsere Kreise zu lassen, es fühlt sich doch ganz gut an.
Wir tun hier was Gutes.
Das ist unser Sozialprojekt. Ja, so ungefähr. Ey, es hat sich manchmal ganz schön mächtig angefühlt.
Glaube ich.
Hm, und gut. Aber ebenso habe ich gemerkt, dass ich, um wirklich ein Glücksempfinden zu haben, gar nicht so viel Kohle brauche. Ich meine, wenn du mal runterbrichst, die wirklich schönen Momente, die einen letzten Endes glücklich machen im Leben, was kosten die? Was kostet ein richtig schöner Sonnenuntergang? Was kostet ein schöner Sonnenaufgang? Was kostet es, mit deinen Freunden eine gute Zeit zu haben?
Ja.
Wir denken immer, das kostet viel Geld, aber am Ende, die Momente, die letzten Endes für Erfüllung sorgen, kosten gar nicht so viel Geld. Oder meistens sind die kostenlos.
Ja.
Was kostet ein Sonnenuntergang auf Hawaii?
Genau. So ein Sonnenuntergang aus der Platte hat auch was Schönes.
Ja. Kommen wir zur ersten Frage. Wie erkenne ich, dass er, sie an mir interessiert ist und mich nicht einfach nur bimsen will? Gar nicht. Die meisten sind wirklich Verkleidungskünstler. Ich bin wirklich auf der Suche nach einer Beziehung und vielleicht kannst du mir beweisen, dass du einer Beziehung mit mir würdig bist.
Widerspricht sich ein bisschen dem, was wir letztes Mal gesagt haben, oder ich zumindest. Also ich meinte, naja, eigentlich ist ja am Anfang gar nicht so richtig der Wunsch, desjenigen den anderen unbedingt zu bimsen. Aber ich merke gerade, wenn ich diese Frage höre, es war schon eigentlich immer der erste Impuls.
Ja, ich glaube,
Na, eigentlich nicht.
Na,
ich bin da so im Widerspruch.
Nee, man muss einfach unterscheiden. Manchmal sieht man eine Frau und denkt so, boah, ich hätte richtig Bock, die zu bimsen.
Ja.
Und manchmal sieht man eine Frau und denkt, wow, ich hätte richtig Bock, dich kennenzulernen.
Genau, ich habe ein richtig krasses Interesse an dir. Ohne, dass ich es jetzt so ausspreche, aber wenn ich so überlege, und das sind auch die, an die ich mich zurückerinnere, jetzt gerade, auch wenn es mit denen nicht geklappt hat, waren das die Momente, wo das Bimsen so irrelevant war und dann später erst ganz krass relevant wurde. Weil man dann irgendwann, wenn man es geschafft hatte, mit denen in Kontakt zu kommen, das immer präsenter wurde. Dass man sagt, ey, ich würde so gern mit dir schlafen. Vielleicht hat man es ja dann auch selber mal so gesagt.
Und hattest du aber auch mal Frauen, wo du gemerkt hast, es ist richtig krass schön, mit denen zusammen zu sein. Es ist super interessant. Du findest sie auch super attraktiv, aber du hast nicht so wirklich eine Anziehung, mit denen zu schlafen?
Nee, nicht so richtig.
Okay. Das hatte ich komischerweise schon öfter. Dass ich dann gemerkt habe, so, es fehlt auf den letzten 2 Metern. So, man ist zusammen, man kuschelt, man hat Vorspiel und es fühlt sich alles gut an. Aber so der letzte Meter, dass man wirklich sich auszieht und miteinander schläft, der fehlt.
Aber weil die Person, also was ich kenne, ist, dass man die Person nicht beschmutzen will. Also dass man das Gefühl hat, das ist so ein edles Stückchen, was man sich hier gerade erschaffen hat gemeinsam an Beziehungs- oder an Gemeinsamkeit. Das möchte ich eigentlich nicht beflecken mit Sex. Das gehört hier gerade nicht rein.
Nee, ich weiß nicht, was es ist. Es ist so, als ob so auf dem letzten Meter die Puste fehlt, als ob man in so einem Höhlengebiet ist und auf einmal keine Kondition mehr hat. Es ist ganz, ganz merkwürdig. Es ist so, als ob jemand alles rausdreht. Also es fehlt einfach ein Stück weit an Geilheit.
Und hast du es dann auch nicht gemacht?
Nee.
Ah, oder hast du es durchgezogen?
Mm-mm. Also einmal habe ich es durchgezogen.
Wollte die Frau das?
Ja
und also ab, und da du gab's, dann, oh, das ist natürlich.
Aber was willst du machen, wenn du es in dem Moment nicht fühlst?
Ja, natürlich, was willst du machen, wenn du es in dem Moment nicht fühlst?
Ja gut, durchziehen oder was? Vielleicht wird es besser beim Essen.
Also ich hast ja so ein Thema mit. Also du kommst ja auch nicht bei jeder Frau, glaube ich, ne? Das ist ja eher so ein Thema, wo du sagst, bei mir ist es leider so, bei mir kann man einen Schalter anlegen und los geht's.
Ja?
Ha.
Wie?
Na ja, also, ist es jetzt nicht so schwer, also war bisher erst noch nie, dass ich ein Problem damit hatte. Also kommen wir nie ein Problem.
Also beim Sex kannst du sagen, okay, ich komme in den nächsten 10 Sekunden.
Ja.
5?
Ach so, nee, ich kann es nicht auf Kommando.
Aber nee, du könntest sagen, wenn du jetzt mit einer Frau schläfst, okay, jetzt habe ich so einen Sex, dass ich in den nächsten 10 Sekunden komme.
Vielleicht in den nächsten 10 Sekunden, aber ich kann definitiv sagen, also es ist einfach noch nie passiert, glaube ich.
Dass nächsten 20 Sekunden?
Ja, dass ich nicht gekommen bin. Also bis auf so 1-2 Mal. Einmal mit meiner Frau, wo ich so einen krassen Druck hatte wegen der Kindeszeugung. Aber ansonsten kann ich mich nicht erinnern.
Aber kannst du es dann auch unterdrücken, sodass du beim Sex sagst, okay, jetzt soll es mal ein bisschen langsamer gehen?
Ja, doch, klar. Also es ist jetzt nicht so, dass
Aber du kannst nicht Hardcore Gas geben, so wie es dir zum Beispiel gefallen würde, dass du kommen würdest, aber es dabei unterdrücken. Sag mir nicht, dass du diese
magische. Nee.
Okay.
Um Gottes Willen.
Du bist kein
Tantra-Boy. Also es kommt ein bisschen drauf an. Die Schwierigkeit, die besteht, ist, kennst du vielleicht auch, man ist gerade voll dabei und fühlt sich gerade alles richtig gut an und man würde jetzt kommen und dann nimmt man den Gang raus, um zu sagen, okay, ich würde es ja noch ein bisschen länger.
Ich will für beide ein gutes Gefühl erzeugen.
Ich will auch nicht, dass es vorbei ist. Sagen wir einfach, vielleicht so.
In Klammern, sie hatte überhaupt noch gar keinen Spaß.
Vielleicht auch das. Und man nimmt den Gang raus und dann macht man irgendwas anders, um dann später wieder in diesen Gang zu kommen. Und dann hat man richtig, nicht Probleme, aber es ist auf jeden Fall schwieriger. Und das ist, finde ich, schade. Aber es ist natürlich, nach 2 Minuten muss es auch nicht vorbei sein.
Ja. Weißt du, wie sich das gerade anfühlt, als ob ich neben dir im Bett liege und du mit deiner Frau in eurem Ehebett irgendwie am Hantieren seid und ich so mit meinem Fuß gleichzeitig und mit meiner Hand so parallel die Decke hochhebe und einmal gucke, wie ihr so korpuliert und es kommt so ein Schwall an Geruch, so ein Sexgestank gleich in meine Nase.
Also ich meinte auch gar nicht in erster Linie jetzt in meiner jetzigen Beziehung, sondern aus vergangenen.
Ja, ich weiß, aber trotzdem habe ich das Bild gerade in den Augen.
Ach so, okay.
War ein ganz schlimmes Bild. Okay, woran erkenne ich jetzt, dass der Typ wirklich an mir interessiert ist oder die Frau und nicht nur bimsen will? Nicht so leicht manchmal auszumachen.
Nee, weil, also hast du schon mal vielleicht die ein oder andere Notlüge geäußert in einem bestimmten Kontexten, um weiterhin mit der Frau schlafen zu können? Also nicht in dem Moment, aber ja.
Also ich würde schon sagen von mir, dass ich ziemlich transparent bin. Also ich kann nicht sagen, dass es noch nie in meinem Leben vorgekommen ist, aber wenn eine Frau mich direkt darauf anspricht, du sag mal, bist du eigentlich an mir interessiert als Mensch? Möchtest du mit mir eine Beziehung führen oder hast du eigentlich mehr Bock, mit mir zu schlafen?
Ja gut, wenn es so konkret wird.
Bam. Sollte man vielleicht konkret diese Frage genauso stellen?
Vielleicht, ja.
Und was hat man zu verlieren? Also zwei Sachen, ne? Entweder sagt der Typ, hey, ja, ich sag die Wahrheit, ich bin nur am Sex mit dir interessiert. Mhm. Und dann kann es ja auch was sein, eine Basis sein.
Ja.
Oder er sagt, ah, nee, ich muss erst mal gucken, wohin sich das entwickelt. Das wird die häufigere Variante sein. Und dann weiß man nicht, lügt er gerade oder ist er tatsächlich potenziell nur an Sex interessiert?
Mhm. Ja, oder...
Oder ist er wirklich am Gucken?
Oder ist er wirklich am Gucken?
Aber die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich klein.
Würde ich auch sagen. Also diese diplomatische Antwort mit rausreden und so dreimal um die Ecke ist, glaube ich, immer ein Garant dafür, dass derjenige eigentlich nur Sex will. Wenn derjenige sagt, hey, ich schlafe super gern mit dir und es fühlt sich auch alles gut an, aber ich bin mir einfach noch nicht so richtig 100% sicher, ob wir in der, ob was es wird und wo wir sind. Ich glaube, da kann man schon nochmal differenzieren in der Aussage dessen, was getroffen wird.
Man kann eine schöne Falle bauen.
Als Frau oder als...
Ja, jetzt als Frau.
Wir müssen mal aus der... Hey, als Frau, wir sind ja in der Männerperspektive.
Man kann eine schöne Falle bauen als Frau. Mhm. Und zwar sagt man dem Typen gleich beim ersten Date, ey, ich hatte vor 4 Monaten mal ein Date und weißt du, was ich total angenehm fand? Da wurde gleich Tacheles gesprochen, worum es ging. Also, und
das hat mich so angemacht, das war so attraktiv.
Ja, ihm ging es um Sex, mir ging es um Sex und wir hatten Sex.
Huiuiui.
Wie ist es denn bei dir? Und wenn man dann... Ja, bei mir ist es genauso.
Oh, das ist ja... Ey, mir geht's die ganze Zeit schon so. Super, dass du es ansprichst.
Das war leider nur ein Test, eine Falle.
Denjenigen möchte ich sehen, wie er sich da rausredet.
Ich meine, ich wollte dich auch nur gegentesten. Ja, genau. Aber es kann natürlich auch dazu führen, dass der Typ sagt, hey, eigentlich war ich am mehr interessiert, aber ja, warum nicht nur das?
Ja.
Bang.
Das wäre aber das ideale Szenario fast schon.
Ja, ich finde es immer ganz gut, das anzusprechen. Also wenn man sagt, hey, man hat eben nicht nur Bock auf Sex, kann man das A direkt ansprechen oder auch in seinem Handeln zum Ausdruck bringen. Ne? Dass man zum Beispiel nicht unbedingt gleich beim ersten Date miteinander schläft,
ja,
sondern dass man sich erstmal kennenlernt und sagt, hey, wie sind wir eigentlich menschlich miteinander, ja, und passt das so menschlich, dass ich auch mit dem anderen schlafen möchte?
Hey, das ist eigentlich mega wichtig, was du ansprichst, weil es geht am Ende um das eigene Tempo, was man vorgibt. Und wenn man sich an das eigene Tempo hält, dann ist die Frage eigentlich irrelevant. Also die Frage zu stellen, ist derjenige wirklich an mir interessiert oder will er nur Sex, ist eigentlich gar nicht so wichtig, wenn man selber das Tempo definiert, mit dem man auch selber gut leben kann und klarkommt.
Ja.
Weil die Antwort kann ja nur dann enttäuschen, wenn man selber mehr will. Wenn man selber aber auf dem Weg sich begibt. Und ich meine, ich weiß nicht, wie oft konntest du schon klipp und klar sagen, wenn du mit einer Frau zusammen warst, vielleicht 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen, von hier aus kann ich mir eine Beziehung vorstellen.
In 98% der Fälle.
Nicht.
Doch, doch.
Dass du dir eine Beziehung vorstellen konntest?
Nee, ich konnte in 98% der Fälle sagen, dass ich mir keine Beziehung vorstellen konnte.
Genau, aber, ach so, so konkret?
Ja.
Ha, so,
du. Ey, du nicht?
Also ich kann, nee. Also es war ganz oft so, dass ich nach so kurzer Zeit nicht sagen konnte, hey, von hier aus weiß ich nicht genau, wo es hingehen kann. Also ich kann schon...
Konntest du nicht von Anfang an ganz gut ausschließen?
Ich weiß nicht, es gibt auch so eine Zeit dazwischen.
Du hast dich auch selbst belogen die ganze Zeit. Es könnte noch mehr werden, wenn wir uns hier gemeinsam anstrengen.
Nein, das ist ja, also man lernt ja jemanden nicht nach 2 Wochen kennen oder nach 3 Wochen.
Aber
oder?
Du hast so einen ersten Eindruck. Du kannst doch nach 2 Wochen sagen, es kann sich von hier aus weiterentwickeln oder haben wir eigentlich nur eine Ebene für Sex?
Also ja, ich bin bei dir. Ich könnte sagen, ganz klar, es geht mir nur um Sex. Mhm. Aber auf der anderen Seite würde ich behaupten, kann ich nicht 100%ig klar sagen, hey, ich glaube, ja, das könnte eine Beziehung für die nächsten 10 Jahre werden oder wir bewegen uns hier in eine Richtung, die sich dahin entwickeln kann.
100%, da gebe ich dir recht. Ja. Also du kannst nicht nach 2 Wochen sagen, wird das die Partnerin meines Lebens.
Genau.
Aber du kannst nach 2 Wochen sagen, eigentlich möchte ich mit der Person nur Sex haben.
Das ja.
Und das mit einer Wahrscheinlichkeit von 98%.
Und da kommen wir an den Punkt, wo du, was du gerade meintest, ist es vielleicht auch hilfreich, das anzusprechen. Und definitiv ist es hilfreich, das anzusprechen.
Und ja, ich möchte nur Sex mit dir.
Genau. Aber die Antwort darf dann aber auch lauten, hey, es fühlt sich gerade mit dir richtig gut an.
Im Bett.
Vielleicht auch das. Man kann ja alle Aspekte benennen. Und ich habe das Gefühl, wir sind hier gerade auf einem guten Weg. Aber ich würde dich gerne noch weiter kennenlernen und gucken, wo sich das hinentwickelt. Und ich glaube, das kann auch eine befriedigende Antwort sein. Also ich finde es ein bisschen abstrakt, immer zu verlangen von dem anderen, hey, ich habe jetzt hier erwarte jetzt hier eine klare Antwort von dir.
Nur wenn du dir absolut sicher bist, kann ich mir sicher sein.
Und ich würde nochmal ein Beispiel bringen, das hat nur indirekt damit zu tun, aber meine Frau wollte ja schon ziemlich früh in der Beziehung Kinder. Und ich habe dann irgendwann auch gesagt, hey, und wir haben da oft drüber geredet und ich habe irgendwann auch gemerkt, hey, mir geht das eigentlich zu schnell. Ich bin mir eigentlich sicher, dass ich mit dir zusammen sein will, aber ich möchte auch noch mit dir zusammen sein, bevor wir den nächsten Schritt gehen, Kinder zu kriegen. Und das heißt, ich möchte jetzt keine Kinder. Ich möchte mit dir Kinder, das kann ich mir gut vorstellen, aber nicht jetzt. Jetzt möchte ich mit dir noch die Beziehung leben. Und wenn du weiter so viel Druck machst, kann ich nicht garantieren, ob wir diese Beziehung so weiterleben können und ob ich dann wirklich am Ende noch Kinder will. Also so klar, so hart habe ich es, glaube ich, nicht formuliert.
Ja, aber mir gegenüber hast du es so hart formuliert.
Vielleicht habe ich es dir gegenüber so hart formuliert. Aber im Prinzip ist es ja genau das, dass man sich, nur weil man sich was vorstellen kann mit der Person, heißt es ja nicht, dass man in dem Moment eine Entscheidung fällen muss, die für die nächsten 10 Jahre dann sich nicht mehr verändern darf.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein Ding, ne, dass Menschen in Beziehungen gehen und denken, okay, ab jetzt manifestiert sich das für die Ewigkeit.
Ja.
Und dass man eigentlich natürlich ein Commitment hat, aber dass sich viel auch verändert und dass das Leben einfach konstant sich verändert. Das Einzige, was wirklich stabil bleibt, ist die Veränderung.
Ja.
Und damit auch zu leben, ich glaube, das ist eine Kunst. Das
ist auch ganz wichtig. Also es gibt auch nichts Schlimmeres. Ich weiß nicht, das kennst du ja mit Sicherheit auch. In dem Moment, wo dir jemand gesagt hat, ey, ich glaube, ich habe mich in dich verliebt. Bumm, war auch sofort irgendwie die Luft raus.
Die Lunte ist unten.
Ach, und es geht sogar so weit, dass ich in manchen Beziehungen oder Anfangssituationen mich schon fast geärgert habe, wenn derjenige das zu schnell gesagt hat. Ey, lasst uns doch mal ein bisschen Zeit dafür, bevor wir gleich in diesen...
Lasst uns doch mal diesen Moment der Unsicherheit auskosten. Ja,
genau. Auch ich möchte, auch wenn ich das erste Moment dachte, hey, fühlt sich zwar ganz gut an, aber eigentlich hätte ich mir schon gewünscht, dass ich noch ein bisschen mehr in der Unsicherheit fahre.
Aber da gibt es auch 2 qualitative Unterschiede zwischen ich habe mich verliebt und ich glaube, ich habe mich verliebt, weil das eine ist so, hey, ich glaube, ich empfinde mehr für dich und lass uns das mal erforschen. Und das andere ist so, ich habe mich verliebt, lass uns das hier dingfest machen.
Ja, genau. Ich habe mich verliebt und stelle hier eigentlich eine Forderung, nämlich, dass du dich jetzt auch äußerst, dass du dich verliebt hast und nur wenn diese Antwort kommt, bin ich zufrieden. Und kommt diese Antwort nicht, dann frage ich so lange nach, bis ich endlich meine Sicherheit habe.
Ich liebe dich nicht mehr.
Und daraus entsteht mit Sicherheit genau das Gegenteil ganz oft.
Und vielleicht ist auch das die Antwort auf die Frage, wie kann ich mir sicher sein, ob der Typ irgendwie mehr will oder mich nur bimsen will. Was möchte ich denn?
Mhm.
Und wie kann ich mir selber treu bleiben? Fühlt sich das richtig an, am ersten Tag miteinander zu schlafen? Fühlt sich das richtig an, am dritten Tag miteinander zu schlafen? Nach 5 Monaten? Wann fühlt sich's richtig an? Und wenn es sich in dem Moment dann richtig anfühlt, dann ist es auch gar nicht mehr so wichtig, ob der Typ mehr will oder nicht, weil für den Moment war es die richtige Entscheidung. Und wir können uns nie sicher sein, ne?
Nein.
Klar gibt es ein paar Fuckboys, 1, 2 gibt es da draußen, die dann immer am Lügen werden. Aber will man mit so einem Lügen in einer Beziehung sein?
Nee.
Ziemlich sicher nicht. Und da hat man vielleicht guten Sex gehabt, vielleicht schlechten, aber das kann einem auch beim Nicht-Fuckboy passieren.
Ja.
Im Zweifel.
Im Zweifel, ja.
Die nächste Frage, die uns gestellt wurde in der Community, und das ist eine Frage, die haben wir wahrscheinlich schon über 500 Mal gekriegt.
Mhm.
Wie komme ich aus der Friendzone raus?
Da gibt es auch nicht so eine einfache Antwort drauf.
Die einfache Antwort ist Touch and Talk. Und gucken, wie andere reagieren?
Ja, weiß ich gar nicht, ob das so einfach ist über Touch and Talk. Weil Touch and Talk ist in der Friendzone teilweise ja völlig legitim.
Ey, aber es gibt halt auch Frauen, das erlebe ich mehr bei Frauen, die sich so bei guten Freunden so aufladen. So, hier habe ich mein Gefühl von Attraktivität wieder aufgeladen und jetzt kann ich mit den Typen unterwegs sein, mit denen ich wirklich unterwegs sein möchte. Ne? Das hast du ja manchmal.
Ja.
Und da ist es eigentlich schon fast so eine missbräuchliche Beziehung zwischen dem besten Freund und der besten Freundin, dass sie sich so emotional an ihm auflädt und er kriegt dann so dafür im Gegenzug so ein bisschen körperliche Nähe.
Aber nur ein bisschen.
So gerade genug, um ihn mega horny zu machen. Ja. Und wie kommt man da raus? Ich glaube, man sollte gar nicht erst reingeraten. Also reden wir immer über Dates von dem anderen, wie die gelaufen sind und fangen wir den anderen emotional auf? Es tut mir leid, dass der Typ dich wieder so behandelt hat. Also fahren wir diese Schiene und versuchen wir emotionalen Kontakt zu der Frau aufzubauen über diese Schiene, dann sind wir direkt auf dem Holzpfad und genauso umgekehrt.
Ja, beziehungsweise, wenn man in der Friendzone ist, hat man ja irgendwann sich bewusst dafür entschieden, dass man mit der Person befreundet sein will. Und nicht dafür entschieden, mit der Person vielleicht zumindest der Person gegenüber zu eröffnen, hey, ich habe hier mehr als nur freundschaftliche Gefühle. Weil man die Angst hat, dass man die Person verliert und eigentlich den Kompromiss eingeht, hey, bevor ich die Person verliere und das gute Gefühl, was damit einhergeht, nämlich ich habe mich in sie verliebt, das will ich nicht aufgeben, deswegen bleibe ich in der Friendzone.
Hattest du schon mal, dass du in die Friendzone geraten bist, ohne dass du es wolltest? Du ekliger, jetzt sag nicht nein.
Nein.
Noch nie.
Also ich habe ganz oft das Thema gehabt, dass ich von einer Person was wollte und das nicht erwidert wurde.
Aber du noch nicht mal in die Friendzone gekommen bist.
Nee, also ich sage nein, weil ich bin nicht in die Friendzone gekommen. Weil für mich war immer klar, hey, entweder will ich mit der Person zusammen sein oder ich will mit ihr befreundet sein. Aber ich hatte sowieso nicht so wirklich viele weibliche Freundinnen. Ich hatte eigentlich nur so einen typischen Männerfreundeskreis. Und das hat sich natürlich dadurch bedingt. Wir hatten eine Frau in dem Freundeskreis, die fast alle mal durchgeklappert hat. Nicht so wirklich, aber so halb.
Aber auch bei dir mal angehalten?
Ja, so ein bisschen zumindest. Also naja, stimmt gar nicht. Meine eine Freundin, mit der ich bin auch der Einzige gewesen, die war auch sehr touch und talky unterwegs. Die kennst du auch. Aber ich war derjenige, der sie sich am Ende dann gegrabbt hat.
Oh, gegrabbt, wow. So ist das also, gegrabbt.
So ist das also.
Das klingt so ein bisschen nach Mittelalter.
Ich weiß, das war irgendwie so, ich fand es eigentlich ganz geil. Gegrabbt
hat?
Nein,
ich grabbe dich mal.
Eigentlich war es anders. Die war schon immer öfters dabei. Ich hatte mit ihr aber kaum Kontakt. So hat es angefangen. Und ich fand sie aber schon immer ziemlich attraktiv, aber eigentlich war es mir egal, sie war körperlich attraktiv. Und sie hat auch oft, wenn wir irgendwo am See waren oder auf dem Boot waren, oberkörperfrei sich gesonnt.
Okay.
Und alle Jungs, die dabei waren, haben natürlich so immer schön in der Luft umhergeguckt und zwischendurch einen Blick fallen lassen. Und natürlich wusste ich alle, hey, wenn die auch nur einmal mit dem Finger zucken würde, würde jeder sofort
aber
aufsteigen.
Aber schon ganz schön provokativ von ihr, so
ja.
Bling!
Ultra provokativ. Und irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist, bin ich dann mit ihr in der Kiste gelandet. Also wir haben uns kennengelernt und besser verstanden und auf einmal war ich derjenige von all diesen Leuten, die ihr ständig irgendwie durch die Luft guckend auf die Brüste gestarrt hat. Einer der diese Brüste auch aus nächster Nähe betrachten durfte. Und,
waren das so schöne Brüste?
Die waren schön. Die waren wirklich sehr schön. Das hat sie auch immer selber von sich behauptet. Meine Brüste sind sehr schön.
Ja, okay, aber sie hätte sich wahrscheinlich auch nicht vor allen oben ohne gesonnt, wenn sie nicht irgendwie hinter ihren Brüsten gestanden hätte.
Das ist
also man steht ja immer hinter seinen Brüsten.
Wow. Hey Dad, is it you?
Oh Gott, oh Gott. Aber ja.
Und das schöne Gefühl war, ich werden wahrscheinlich alle Männer bestätigen, weil es gibt, glaube ich, viele, die sagen, oh, meine Frau möchte ich nicht, dass sie vor anderen mit offenen Brüsten da liegt. Aber ich fand es irgendwie, keine Ahnung, mir hat das irgendwas gegeben, hey, die liegt jetzt wieder, nachdem ich dann mit ihr zusammen war, liegt die wieder hier auf diesem Boot oder am See, oberkörperfrei. Aber der Einzige, der wirklich auf die Brüste gucken darf, bin ich. Und ich kann jeden dabei beobachten, wie er meiner Freundin in dem Moment auf die Brüste starrt. Und die sagen, naja.
Fühlt sich das noch geiler an einem Freundeskreis?
Ja, es fühlt sich noch geiler an einem Freundeskreis. Weil vorher gab es ja schon diese...
Ich drehe euch mal eine POV, wenn ihr möchtet.
Es gab, nein, eben nicht. Aber vorher gab es ja diese Situation, dass alle immer mal geäußert haben untereinander, alle Kumpels. die geile Brüste und so. Ne? Und man jetzt war die wieder oberkörperfrei. Und danach war auf einmal Stille. Wenn ich dabei war, wurde darüber nicht mehr geredet. Aber ich wusste ganz genau, natürlich würde darüber geredet werden, wenn ich nicht dabei bin.
Was für ein erhabenes Gefühl.
Ja, das war wirklich toll.
Die Anti-Friendzone.
Und das stimmt, das war definitiv die Anti-Friendzone.
Ja. Mhm. Ich hatte es zweimal, dass ich erst mit einer Frau befreundet war und dann hat sich mehr ergeben.
Ja.
Und die Frage ist, wie bin ich da aus der Friendzone gekommen? Es hat sich tatsächlich in dem Moment ergeben, dass wir was gemacht haben, wo wir die Linie von wir sind nur befreundet überschritten haben.
Was habt ihr denn gemacht?
Ja, was überschreitet die Linie von wir sind nur befreundet?
Ihr habt euch geküsst.
Nein, erstmal, wie gucken wir zum Beispiel einen Film zusammen? Machen wir das auf dem Bett oder machen wir das auf der Couch? Und, da habe ich sie entscheiden lassen. Und so, ach komm, lass uns aufs Bett gehen, das ist viel gemütlicher. Und
das ist ja wirklich so rausfriendzonen, so ganz vorsichtig, so Step by Step, Baby Steps.
Und es ist halt, wenn die Frau dann in der Löffelchenstellung vor dir liegt.
Ey, ihr wart schon lange nicht mehr in der Friendzone, ihr wart nie in der Friendzone.
Dann sind es von da nur noch Babyschritte, den Arm rumzulegen und so. Okay, so kuscheln eigentlich nicht Freunde.
Habt ihr das auch formuliert? Sind wir jetzt eigentlich gerade noch befreundet oder?
Ja, als sie dann auf mir gesessen hat, habe ich das schon mal gesagt. Das ist ganz schön komisch, wie sie dann, wenn eine Freundin auf mir sitzt und solche Geräusche von sich gibt. Ich hatte es tatsächlich aber auch mal, dass ich in der Friendzone drin war und erst ganz, ganz spät gespürt habe, dass ich eigentlich auch für die Frau mehr empfinde.
Ja.
Oder dass ich die cool finde und mir so unsicher war irgendwie. So. Mhm. Es nicht so klar für mich formulieren konnte. Und für mich war es auch so schwierig zu wissen, so, mag ich sie jetzt nur einfach wahnsinnig gerne oder finde ich sie auch attraktiv? Es ist für mich so ein großes Tabu, mit ihr potenziell auch mehr anzufangen, weil wir irgendwie auch befreundet sind. Und da konnte ich nicht raus.
Hm.
Das ist einfach so versandet und wir haben uns nicht mehr wieder gesehen.
Oh. Also ich frage mich halt auch, wenn wir nochmal das Beispiel Friendzone anbringen und eine Frau mehrere Freunde hat und sie dann sich nicht darüber im Klaren ist, ob der Typ was von ihr will oder nicht oder,
oh,
oder noch felsenfest überhaupt. Nein, 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 das sind alles nur Freunde. Die würden niemals.
Ich hasse sowas.
Einmal den Test machen, hey, wie sieht's denn aus heute Abend?
Du kannst ganz, ganz sachte den Test machen, eine Party, alle sind leicht angeschickert und so. Hey, komm mal kurz mit, ich muss dir was sagen.
Ja.
Safe,
natürlich.
Den Test nicht bestehen.
99% der
Freundschaftstest.
Ey. Raus. So schnell ist niemand aus der Friendzone gekommen. Friend, was?
Ey, ich glaube, die meisten attraktiven Frauen wissen auch, dass ihre ganzen guten Freunde nur lauern.
Natürlich.
Die lauern einfach nur, dass der Moment kommt, wo die Frau sagt so, heute fühle ich mich emotional schwach und brauche einen Hafen und dafür bin ich bereit, über die Friendzone zu steigen.
Du auch? Friend, was?
Ich setze hier unsere kostbare Freundschaft aufs Spiel.
Ich habe schon die ganze Zeit im Spinnennetz gelauert. Was denkst denn du?
Ja, dann wird einem wirklich klar, wie viel wert ist mir die Freundschaft.
Mhm.
Und ich behaupte, 99% der Männer sind bereit, die kostbare Freundschaft aufzugeben.
Also die Frage, wie komme ich aus der Friendzone, muss auch eigentlich wahrscheinlich von einem Mann kommen.
Ja.
In dem Fall.
Ja, und du, also für mich persönlich kann ich sagen, ich bin ja mit einigen Frauen befreundet.
Ja.
Und da gab es immer irgendwann den Zeitpunkt, hey, finde ich die attraktiver oder nicht? Mhm. Und ich habe mich dann immer ganz bewusst dafür entschieden, nein, finde ich nicht. Und meine Freundschaft zu ihr ist mir mehr wert oder ich habe einfach vor allem keinen Bock, mit der Frau zu schlafen.
Ja.
Und daraus kann sich dann eine sehr stabile Freundschaft entwickeln. Und das ist dann auch für mich klar. Und dann ist auch für mich klar, dass ich nicht irgendwie denke, so, ah, die hat einen neuen Typen kennengelernt. Oh, das fühlt sich aber irgendwie komisch an. Also so, wenn man das merkt als guter Freund.
Ich habe mich doch hier die ganze Zeit angestrengt. Ach ja, stimmt, wir sind ja nur Freunde.
Und man so schlechte Laune kriegt, wenn die Freundin, die gute Freundin einen neuen Typen kennenlernt.
Und auf einmal weniger Zeit hat, mit mir Zeit zu verbringen.
Ja, oder man sich denkt so, warum schläft der denn mit der?
Mhm.
Dann weiß man, man ist nicht nur befreundet.
Ja.
Und für mich war es immer eine klare Entscheidung, ja, ich merke, ich habe keine Lust, irgendwie mehr mit der Frau anzufangen. Ich merke aber, dass der Austausch total gut ist. Ey, super gute Freundschaft.
Ey, und eigentlich ist es ganz einfach, aus der Friendzone zu kommen, direkt ansprechen. Also es ist ja nun...
Ja, was hat man denn zu verlieren, außer die Freundschaft?
Ja, eben.
Also nichts.
Eben.
Die nächste Frage. Machen es Dating-Apps schwerer, jemanden kennenzulernen, weil die Auswahl zu groß ist und weil wir vielleicht eine geringere Fehlertoleranz haben? Ich glaube, Dating-Apps suggerieren, dass wir eine größere Auswahl haben und dass wir so einen Riesenhaufen an Möglichkeiten haben. Aber das Ding ist ja, nicht nur wir haben uns auf 120.000 Kindergärtenplätze beworben, sondern auch die Gegenseite. Dass alle das Gefühl haben, sie haben so viel mehr Auswahl. Aber es ist eine Illusion. Es sind immer noch genau die gleiche Anzahl an Dating-Partnern auf dem Markt wie vorher.
Mhm.
Aber es kann psychologisch den Effekt haben, dass wir überfordert sind von dieser Riesenauswahl. Dass wir denken so, okay, diese Möglichkeiten stehen mir wirklich zur Verfügung. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Also wenn nur ein Käse in der Theke liegt, dann weiß ich, okay, ich esse diesen Käse, wenn ich Bock auf Käse habe. Wenn da 120 Sorten liegen, dann oh, ich habe den noch nicht ausprobiert und der ist jetzt gerade im Angebot. Ziegenkäse schmeckt mir eigentlich nicht, aber probiere ich jetzt trotzdem aus.
Warum eigentlich Käse? Was für ein ekliger Vergleich.
Ja. Findest du Wurst besser?
Nein, auch nicht.
Was wäre denn so dein Turnschuhe?
Ja, Turnschuhe zum Beispiel.
Okay.
Oder Klamotten. Vielleicht hätten wir die Klamottenanalogie. Kleider oder Hosen oder T-Shirts. Aber Käse.
Aber ist dir aufgefallen, wie viel Käse eigentlich
heutzutage
in der Theke liegt? Wo man sich denkt, so, wer braucht so viel scheiß Käse? Also es gibt so 140 Sorten und ich frage mich, wie viele davon jeden Monat verschimmeln.
Vor allem,
und ähnlich ist es in den Dating-Apps.
Vor allem, es gibt auch nicht so eine richtige Möglichkeit herauszufinden, welchen Käse ich nehme, außer sie halt alle zu probieren.
Ja, eigentlich müsste man mal so eine gute Stunde am Käseregal stehen und sagen, okay,
genau.
Und dann braucht man eigentlich so einen Zwischensnack, immer so einen Cracker, so neutral, weil sonst hat man den Käse von vorher im Mund. Ja.
Aber der Vergleich ist gar nicht so schlecht. Und wenn du, also früher gab es ja den Vergleich Stadt und Dorf.
Mhm.
Und Dating-Apps ist eigentlich Stadt nochmal völlig hochgecrankt auf 100.000. Weil im Dorf, und du hast es gerade gesagt, gab es halt oft nur den einen Käse oder diese ein paar Partnerinnen oder Partner, die man sich auswählen konnte. Man musste mit dem leben, was es gab. Und musste halt gucken, dass man damit zurechtkam. In der Stadt war es dann schon anders. Man konnte auf Partys gehen, hat in irgendwelchen Clubs mehr Leute kennengelernt. Und das wurde dadurch auch alles viel unverbindlicher. Und Dating-Apps ist schon auch so der Konsumgedanke. Und man fängt, glaube ich, auch an, sehr krass in Makeln zu denken. Also, hey, hier gefällt mir das nicht. Hier gefällt mir jedes nicht, die Nase nicht, der Mund nicht. Wogegen du vorher eher umgekehrt unterwegs warst, du sagst, hey, an der gefällt mir das und das. An dem Dorffreund und an der Dorffreundin, die, wo es halt nur 3, 4 gab, hast du dir dann halt einen von den 3 ausgesondert. Ey, hier finde ich besonders hübsch, dass sie so und so aussieht. Wogegen du jetzt bei Dating-Apps dir jeglichen Makel raussuchen kannst und immer auch für dich sagen kannst, ah nee, das ist es nicht. Und eigentlich immer nur, das kenne ich noch bei mir, da gab es auch keine Dating-Apps.
Oh Gott.
Beziehungsweise waren die noch nicht so präsent.
In den feuchten Gedanken einer Programmiererin.
Dass ich oft mir selber Wege verbaut habe, indem ich gesagt habe, nee, nee, die hat einen Makel an der Stelle, obwohl sie super hübsch war. Und ich mir selber eingeredet habe, nee, mit der möchte ich gar nicht, ach, mit der würde ich auch gar nicht, obwohl es gar nicht dazu gekommen wäre, weil ich sie noch nicht mal angesprochen habe. Mhm. Und mit Dating-Apps ist dieser Schritt noch viel, viel einfacher. Du musst auch nicht mal, selbst wenn du sagst, du willst nicht und kannst.
Ich könnte dann, ja, aber ich muss nicht.
Genau, und kommst dann in diese Beschwerdementalität vor deinen Freunden und deinen Freundinnen und sagst, ah ja, ich finde keinen Typen oder ich finde keine Freundin, weil du die ganze Zeit nur am Wegwischen bist.
Das ist ähnlich wie, wenn man 10 Jahre verheiratet ist und sagen würde, ich könnte ja, wenn ich wollen würde, aber keiner lässt mich von alleine. Auf jeden Fall, du hast recht, Dating-Apps sind nicht unbedingt super für unser evolutionär geprägtes Gehirn, was immer mehr, mehr, mehr will. Mhm. Und was eigentlich kein ändert und sobald besser möglich ist, ist gut nicht gut genug.
Genau.
Und wir stellen eigentlich fest, dass es nicht unbedingt immer die Situation ist, die was gut macht, sondern wie wir mit der Situation umgehen. Das heißt, es muss nicht immer der beste Datingpartner oder die beste Datingpartnerin sein, sondern wie schaffen wir es, die beste Situation für uns zusammen zu kreieren. Hm. Wahrscheinlich lernt man gar nicht seinen Traummenschen kennen, sondern man kann traumhaft mit diesem Menschen umgehen.
Ja.
Und darum, wenn wir immer das denken, da wartet noch was Besseres oder oh Gott, jetzt habe ich hier schon das neue Dingsbums und da wartet noch was Besseres oder der ist noch ein bisschen besser, weil wir gucken ja nie einen Menschen an in der Dating-App, sondern wir gucken immer nur auf eine Hülle, wo wir raufprojizieren.
Und plakativ, welche Eigenschaften der noch mitbringt, die vielleicht zu mir passen könnten.
Ja, und da lernen wir die Menschen kennen und stellen fest, okay, ist doch ganz, ganz anders. Ja. Und erst im wirklichen Kennenlernen gucken wir, passt jemand zu uns oder passt jemand nicht zu uns. Und wenn wir dann schon immer beim Nächsten sind und gar nicht investieren wollen, dann können wir auch nie zu jemandem eine tiefe Verbindung aufbauen.
Und ich meine, man muss ja Dating-Apps eigentlich auch nicht benutzen. Also die Frage, ob Dating-Apps das Dating-Game schwieriger machen, ist ja eigentlich obsolet, weil wenn man sie nicht benutzt, gibt es auch die Möglichkeit, wieder auf traditionelle Variante Leute kennenzulernen.
Was ist das?
Ansprechen auf der Straße.
Ja, Klassiker, wirklich, das machen ja alle.
Naja, wie hast du es denn? Wie
hat Partys, Ansprechen auf der Straße, Freunde und Bekannte, immer schwierig. Beruf hatten wir auch ab und zu mal.
Und all diese Sachen gibt es ja immer noch. Und die sind ja nicht, funktionieren ja noch genauso wie vorher.
Wir treffen uns später in der Dating-App, okay? Ja, genau.
Ich muss erst sicher gehen, ob ich nach links oder nach rechts wische. Das wäre der nächste Step, dass man eigentlich mehr oder weniger so ein
AirTag in die Handtasche, ist ja vorgekommen. Ja,
genau, gib mir erstmal dein Profil. Ich muss erstmal abchecken, bevor ich dich kennenlerne.
Ich würde dich gerne digital wegswipen.
Eigentlich würde ich dich erst gerne digital kennenlernen mit all dem, was du, wie du dich selber projizierst, bevor ich dich wirklich kennenlerne, um dann festzustellen, ob es zu mir passt. Das machen eigentlich Dating-Apps.
Ja.
Und diesen Weg muss man ja nicht gehen.
Eigentlich potenzieren Dating-Apps, wie jemand sich gerne zeigen würde oder wie jemand gerne wahrgenommen werden würde.
Ja.
Und beim richtigen Date hast du, wie würde jemand gerne wahrgenommen werden, aber wie schafft er es nur, sich darzustellen?
Ja.
Gegeneinander gestellt. Und du kannst dich digital ja noch mal viel geiler darstellen.
Ja, klar.
Weil du Mikromimik nicht hast, du hast nicht so Versprecher. Du hast nur wirklich die Creme de la Creme, die du nach außen stellst. Und guck das von mir an. Das ist 1% von dem, was ich sein kann. Mhm. Das ist das Potenzial, in das du einheiratest.
Und in Dating-Apps riecht es auch nicht. Um wieder auf das Käsebeispiel zu kommen.
Hattest du schon mal so eine Partnerin, die richtig krass gerochen hat?
Ja, ich hatte mal jemand, die hat aber sehr intensiv gerochen, aber sie hat in meiner Nase sehr gut gerochen.
Nach was? Nur nach Muff?
Nee, nicht Muff, es war einfach intensiv. So leicht schweißig.
Ah ja, das kenne ich auch bei Frauen. Bei manchen ist es geil.
Ja, und es war geil.
Ja, und wie war es so abzutauchen?
Auch ganz gut. Nein, war gar nicht so.
Ja?
Ja.
Okay.
Ey, aber wenn wir jetzt schon beim Thema Geruch sind, ich war letztens auf so einem Termin und was würdest du machen, wenn du das Gefühl hast, okay, die Person riecht einfach sehr intensiv. Würdest du das ansprechen?
Was war das für ein Termin?
Es war einfach, keine Ahnung, ich habe die kennengelernt und dachte so, okay, ist jetzt mir schon das zweite oder dritte Mal aufgefallen. Sagst du das dann oder sagst du dann, okay, das ist
ja, also wenn die Person gar nichts mit mir zu tun hat, ist mir doch gar nicht so wichtig. Also ich hatte früher eine Arbeitskollegin, die extrem krass nach Schweiß gerochen
hat. Genau, im Arbeitskontext zum Beispiel.
Ja, und ich dachte mir so, wow, ey, du wirkst eigentlich krass gepflegt und hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Und die hat einfach ultra krass so nach altem Schweiß gerochen. Nicht nach so neuem Schweiß, sondern nach so... Die sind raufgekommen und dann sofort ist so ein Speer in deine Nase gestochen. Kennst du das? Wenn du sofort so eine bissige Spitze in die Nase kriegst, so, huch, sie ist wieder da. Ey, manchmal konnte man schon sagen, dass sie da war, ohne dass ich sie gesehen habe.
Der ganze Raum hat schon.
Und ich dachte, bin ich der einzige Kollege, der das hier feststellt?
Der denkt das, genau. Und hast du sie angesprochen darauf?
Nein.
Nein, natürlich nicht.
Aber ich habe sie dann Jahre später wieder getroffen. Und da sie hat sie nicht.
Ach so. Nee,
das war tatsächlich was mit dem Pflegezustand zu tun gehabt hat.
Nein.
Doch. Also klar, manchmal riechen Menschen anders, wenn sie krank sind und sowas kann ja auch auftreten und manche stinken einfach mehr nach Schweiß, andere weniger.
Aber sie hat sich einfach nicht gewaschen oder was?
Sie hatte sich zu der Zeit nicht gewaschen.
Hat sie das dir gesagt oder was?
Nein, aber es muss ja so gewesen sein.
Da hast du mit ihr geschlafen und es dann festgestellt?
Nein, ich habe sie später öfter nochmal getroffen und ich hab, du, wenn jemand so einen richtig beißenden Geruch hat, dann wird er das ja auch nicht mehr los. In deiner Erinnerung stinkt er dann für immer.
Ja, genau.
Oder jedes Mal, wenn du den dann umarmst, wenn du den wieder siehst,
bleibt ja auch was von ihm an dir haften.
Ja, boah, wenn du denkst, du riechst nach einem anderen Menschen, so richtig krass, wenn er so eklig riecht.
Richtig schlimm ist auch, wenn du denkst, so, bin ich das, was ist hier falsch?
Meine Tochter meinte letztens so zu mir abends so, hier stinkt es nach Schweiß. Und ich so, ich stinke eigentlich ja nie nach Schweiß. Ja. Also, oder hast du mich schon mal nach Schweiß riechen?
Nicht, dass ich, also mein Duft übertönt den mal weiter.
Ja, aber ich dachte mir so, ja, das kann ich ja nicht sein. Und dann so, das bist du vielleicht. Und sie ist fucking 5. Und sie
kann das eigentlich hast nicht. Hast du es zu ihr gesagt?
Ja, ich so, riech mal unter deinen eigenen Arm. Ich habe es sofort von mir gewiesen. Und später habe ich dann festgestellt, dass ich einfach so ein ekelhaftes Stinkeshirt anhatte. Und ich war das. Also ich habe einfach nach Schweiß gestunken und
what to do?
Dachte so, wie ekelhaft du die Wahrnehmung deiner Tochter untergräbst.
Vor allem stinkst du.
Du stinkst selber. Nee, ich hab's tatsächlich nie angesprochen, aber wolltest du es ansprechen? Was war dein...
Das ist ja schon etwas länger her, deswegen... ich habe mich nur gefragt, sollte man... Es ist auch nicht super störend gewesen, aber ich habe mich schon gefragt, und du hast es ja gerade eigentlich so ein bisschen indirekt beantwortet, du hast es auch nicht angesprochen, ich glaube... Man sollte es nur ansprechen, wenn es einen stört.
Und
aber der nächste Schritt wäre ja, was ist, wenn man mit der Person vielleicht Interesse an der Person hat? Ja?
Aber geht es, dass jemand krass nach Schweiß stinkt, also so richtig unangenehm und du das auch eklig findest und du hast trotzdem Interesse an der Person? Ja, das geht fast nicht.
Nee, geht eigentlich nicht.
Ich stell mir gerade vor, wie du so eine Mitfahrgelegenheit bei der Person hast. Und im Winter, wenn du die Tür aufmachst, so erstmal so mit Deo einsprühst, bevor du so einsteigst.
Oder im Auto, kann ich das Fenster ein bisschen öffnen? Es ist minus 5 Grad draußen. Nur ein bisschen. Nein!
Gesten sagen mehr als 1000 Worte. Ja, ich hatte einen Kumpel, der hat auch immer ordentlich nach Schweiß gestunken, aber bei dem fand ich das irgendwie nicht eklig.
Ja gut, und da könnte man das auch problemlos ansprechen.
Ja, der meinte halt selber immer, bei mir übernachtet ein Iltis unter den Armen. Du hast ja manchmal so Menschen, da ist einfach immer der Iltis am Start. Ja. Egal was sie machen, die duschen frisch, die ziehen frisches T-Shirt an, 3 Minuten später ist der Iltis unterm Arm.
Ja, ich habe übrigens, apropos Iltis unter dem Arm, es passt zwar jetzt nicht ganz so rein, aber mein Sohn meinte letztes Mal, als ich irgendwie aus der Dusche kam, meinte mein Sohn, du hast schon ganz schön viel Haare, Papa. Dann meinte ich, ja, kriegst du vielleicht später auch, wenn du größer wirst. Und meinte, ja, Jungs kriegen Haare und Frauen kriegen Brüste. So, ja, genau so.
Nur so.
Nur so.
Manchmal auch umgekehrt.
Ja, auch manchmal auch beides.
Das auch. Die nächste Frage und damit noch die letzte Frage. Ich gerate immer wieder an Typen, die nur mit mir schlafen wollen.
Ich dachte gerade, stellst du für dich selber die Frage und war gerade kurz irritiert. Das ist hier so eine Offenbarung.
Wie kann ich mit dem Muster brechen? Einfach so lange weitermachen, bis das Muster sich verabschiedet, bis das Muster müde ist.
Bis alle Typen abgearbeitet sind.
Ja, bis wirklich alle gesagt haben, okay, jetzt nicht mehr. Nein. Wirklich mal gucken, worauf ich anspringe, ne? Also A, wie date ich und worauf springe ich an? Was finde ich attraktiv? Und ziehen mich Männer, die irgendwie nur an der Liaison interessiert sind, Liaison, ey, das Wort muss ins Museum, das hat meine Mutter gerade mir geschickt per Gedankenübertragung, ziehe ich die magisch an? Und wie springe ich auf die Typen an, die beständiger sind und eigentlich an was Festen interessiert sind? Finde ich die potenziell eher langweilig? sind die vielleicht schon total in meinem Freundeskreis vertreten und in der Friendzone.
Ist alle in der Friendzone.
Wir sind in der Friendzone geparkt. Aber ihr seid boring. Ich
wollte den Arschloch. Ey, mal ganz ehrlich, du sprichst einen wichtigen Punkt an. Also, was der erste Gedanke, der mir gekommen ist, sie fischt, naja, nicht out of her league, aber sie hat einen bestimmten Anspruch an Typen, wie sie äußerlich attraktiv aussehen.
Ey, du sagst gerade, dass jeder Fuckboy attraktiv ist.
Nein, das sage ich nicht.
Und jeder attraktive Mann auch gleichzeitig ein Fuckboy.
Nein, genau das wollte ich nicht sagen.
Ja, okay, bitte.
Aber dass sie vielleicht ihren eigenen Anspruch so hochschraubt, dass die Typen, die vielleicht das ernst mit ihr meinen, gar nicht in ihrer Wahrnehmung auftreten. Also dass eigentlich nur Leute, die sich über äußerliche Attraktivität definieren und sie auch ansprechend zu sein scheint äußerlich, Typen anspricht, die auch äußerlich ansprechend sind für sie und sie sich nur auf diesem Level treffen und alles, was da drunter passiert, gar nicht stattfinden.
Ja, kann. Also was du meinst oder wie ich dich verstehe ist, gehe ich nur nach sexueller Anziehung?
Genau.
Nach Optik? Oder gehe ich auch nach menschlicher Anziehung und nach Verbindung und nach Nähe?
Ja.
Und du kannst für dich gucken, auf welchem Level guckst du? Guckst du auf der Attraktivität oder guckst du auch auf der Menschlichkeit, auf der Wärme, auf der Nähe? Und wenn du, glaube ich, auf der anderen Ebene guckst, dann kannst du das finden, was du vielleicht suchst oder wonach du dich mehr sehnst. Im Moment scheinst du auf dem anderen Level unterwegs zu sein.
Ja, oder es ist auch der Kontext, wo du Typen kennenlernst. Also vielleicht sind es auch wirklich nur irgendwelche Partys und Bars, wo man eigentlich nur ausgelassen, locker und easy feiert. Und es gibt gar keinen anderen Rahmen, um vielleicht ein anderes Thema aufzumachen oder einen anderen Bereich zu eröffnen oder auch die Person anders kennenzulernen. Und dann wundert man sich am Ende, huch, jetzt bin ich schon wieder mit dem in der Kiste gelandet.
Da empfehle ich dir die Rollenspiele und Fantasy-Games, die Max spielt. Das ist ein toller Rahmen, um mehr Menschen kennenzulernen.
Das wird definitiv nicht mal eben so kurz.
Ey, wir müssen jetzt hier erstmal eine Story zusammen aufbauen. Okay, du bist die Charakterin und ich bin der Charakter. Und jetzt schauen wir mal, wie sie sich in der Vorstellungswelt kennenlernen.
Wäre auf jeden Fall ein geiles Speed-Dating-Game.
Ja?
Jeder sucht sich einen Charakter aus und muss den erstmal spielen. Und man muss versuchen, ob man sich in den Charakter verliebt und nicht in die Person. Aber es ist ja echt das, was eh schon die ganze Zeit passiert bei mir.
Ja.
Man spielt jemand anders, den man gar nicht darstellt und erst nach einer Zeit lernt man den richtig kennen.
Vor allem ist man die ganze Zeit auch am Anfang schon in der Fantasiewelt.
Ja.
Und ist ja nicht bei dem anderen in der Realität. A, spielt jeder irgendeine Rolle,
genau,
am Anfang. Also man ist schon in dieser Fantasy-Welt.
Ja.
Und man sieht den anderen ja nie wirklich, sondern man sieht ganz oft so seine eigene vorgestellte Welt.
Ja.
In der andere als Charakter auftaucht und diese ganzen Wünsche, die man hat, erfüllen könnte, potenziell. Ja. Ja, ich glaube, man muss immer gucken, mit welcher Brille guckt man auf die Realität und was haben diese Frauen oder Männer gemein, die ich mir aussuche und die immer nur mit mir schlafen wollen? Wie gehe ich vor im Dating-Game? Also bin ich jemand, der sagt so, ja okay, wenn nur Sex geht, dann ist Sex für mich auch okay?
Hm.
Ja okay, nehme ich mit.
Ja.
Das werden viele Männer sagen oder viele Frauen auch. Und wenn man das ändern will, glaube ich, muss man speziell seinen Typ Mann, seinen Typ Frau überdenken, den man da datet. Und was sende ich auch aus, ne?
Das wollte ich gerade sagen. Also was für Signale sende ich auch aus in meinem Verhalten? Und wie gesagt, in welchem Kontext bewege ich mich mit diesen Signalen? Und beides in der Kombination könnte, glaube ich, dazu führen, dass man immer wieder auf einen Typ Mann trifft oder Typ Frau, je nachdem, auf welcher Seite man ist, der vor allem halt das sucht. Und
ich suche dich,
wenn man Punani. Wenn man sich dann wundert, hey, warum lerne ich im KitKat-Club immer nur Leute kennen, die mit mir schlafen wollen?
Hey, nichts gegen das KitKat.
Nein, wollte ich damit gar nicht sagen, aber ich würde einfach mal unterstellen wollen, dass man im KitKat vielleicht nicht im Gegensatz
David Garrett hat da sein berühmtes Geigenvideo gedreht.
Wirklich?
Ja.
Warst du eigentlich mal wieder da in letzter Zeit?
Einmal.
Oh, und war gut?
War okay.
Was reizt dich eigentlich immer wieder dahin zu gehen?
Weil ich bin jetzt ja kein Dauergast.
Du warst schon 4-mal da, glaube ich.
Wow, ja gut, für so oft wie ich weggehe, ist das wirklich Dauergast.
Das waren die letzten 4 Male, die du weg warst, oder?
Ja, ungefähr.
Ja. Aber was ist denn da für dich, der ja sagt, eigentlich habe ich an schnellen Sex und so gar kein Interesse?
Ey, das ist überhaupt nicht über schnellen Sex. Es ist einfach so lockere Atmosphäre, Leute feiern, es ist sehr respektvoll, gute Musik, lustige Leute, ganz unterschiedliche Leute. Es ist so wie in Irland in eine Bar gehen, wo alle irgendwie zur Volksmusik tanzen, nur dass halt alle nackt sind und kein Guinness trinken.
Das hat mit Sex eigentlich gar nichts wirklich zu tun.
Also klar gibt es auch manchmal welche, die Sex haben, aber meistens Leute, wo du es halt nicht sehen willst.
Es ist einfach nur ein guter Club.
Es ist halt einfach ein sehr toleranter, freier, offener Laden.
Okay.
Komm doch mal mit.
Ja, ich komme mit.
Wirklich?
Nein.
Also, würde dich deine Frau lassen?
Würde sie mich lassen? Keine Ahnung. Nee, ich glaube, sie werden das nicht so geil.
Ja, ich glaube, man hat immer so von Sex-Positive-Partys so einen richtig falschen Eindruck, als ob wirklich, man kommt da rein und also sofort hat man zwei Lachse in der Hand und muss da rumschrubben. Das ist überhaupt nicht
also
so.
Du, also aus deiner Beschreibung letztes Mal ist schon sehr viel davon hervorgegangen, dass es sehr viel um Sex geht oder zumindest
es geht Körperlichkeit. Es geht natürlich immer irgendwie so, wie denn so einen alten 70-Jährigen, Anfang 70-Jährigen, der so einen kleinen Schniedel hat und den lang zieht und darauf irgendwie die ganze Zeit an seiner Vorhaut prokelt. Also den gibt es natürlich. Dem geht es wahrscheinlich auch um Sex. Der wird sich halt gerne mal auf meine Füße einen runterholen.
Ja.
Aber es geht, dann gibt es natürlich so 50% der Leute sind so Spannertouristen, die auch, ich will da mal hin. Ja. Das will ich jetzt mir auch mal angucken. Ich habe so viel davon gehört.
Kommen die rein, ja?
Ja, wenn sie gut verkleidet sind, schon potenziell. Und dann, glaube ich, gibt es einfach Leute, die entspannt feiern wollen, wo potenziell was möglich ist, wo es aber auch nicht nur darum geht. Also am Ende ist es einfach, es wird viel zu viel Trobabora gemacht um solche Läden. Also es ist gar nicht so krass. Da wird auch nur ein Süppchen gekocht. Also es ist nicht so krass.
Ja, ich war, okay. Aber das hat sich für mich, aber ich frage.
Hey, ganz ehrlich, alle Leute gucken fucking Pornos.
Ich will den
und dann
gar nicht.
Siehst du das halt mal in der Realität und denkst dir so, ja, okay, jetzt ist kein Bildschirmscheibe mehr dazwischen.
Aber ich verstehe trotzdem nicht so richtig.
Und es wirkt halt alles krass amateurhaft. Wenn du Leute in der Öffentlichkeit beim Sex siehst, so wie einer auf der Tanzfläche einen Blowy kriegt oder ja. Wie so zwei Leute Sex in der Ecke haben, ist so, okay, ist so ein bisschen so, als ob jemand so ein Geschäft verrichtet und dabei beobachtet wird.
Ja, aber du hast bis jetzt noch nicht kein Argument fallen lassen, wo ich sage, okay, es muss der KitKat-Club sein.
Nein, muss es auch nicht, überhaupt nicht.
Aber trotzdem gehst du da gerne hin.
Mal gehe ich gerne hin.
Mhm, okay.
Also, aber ich geh da auch halt mal hin, weil Freunde von mir da hingehen und weil, also was halt anders ist, man spricht miteinander, es ist so ein bisschen wie eine Family, man kann gut miteinander reden, man kann sich offen ansprechen, ohne dass jemand gleich denkt, so, das Komische ist, alle wissen, da kann auch Sex passieren, aber es ist so, wenn du dich ansprichst, da geht es halt nicht um Sex. Und das ist das Krasse, das ist der Switch, ne?
Das ist ein Double-Twist.
Ja, wirklich. Also du kannst dich ansprechen, es geht nicht um Sex und das ist das Schöne, es geht eigentlich um gar nichts. Es geht halt so, als ob du mit einer großen Family auf einer Party.
Also vielleicht ist es sogar sexuell weniger aufgeladen wie auf normalen Partys und Diskos, wo es viel mehr um Sex geht, aber keiner es irgendwie ausleben kann.
Und alles verstecken müssen. Natürlich, ich will dich kennenlernen. Und da wäre ja. So, ja, okay, klar, kann passieren, muss nicht passieren. Ich hatte da auch noch nie Sex und ich habe da tatsächlich sehr wenig an Sex gedacht. Das ist einfach, die drehen da die Heizung auf in dem Laden. Das ist so ultra heiß. Du musst quasi nackt sein. Das ist schon mal die eine Sache. Die Mucke
Man könnte auch sagen, es ist deswegen heiß aufgedreht, damit die Leute nackt hingehen können.
Ja, beziehungsweise genau. Das ist auch. Es gibt eine Sauna.
Es wird nicht extra heiß aufgedreht, damit die Leute nicht wie in deiner Wohnung, wo du die Heizung immer vorher auf 5 gedreht hast.
Nee, es gibt eine Sauna, es gibt einen Pool, wo ich nie reingehen würde.
Ja, hattest du nicht gesagt, das ist auch einfach nur so ein Aufstellpool?
Ja, ist so ein Aufstellpool in der Erde eingelassen. Also für mich, den gibt es auch schon Ewigkeiten, den gab es auch schon zu anderen Zeiten, als es noch, glaube der Sage Club war oder so. Das ist so ein Spermapool für mich. Das ist wirklich das Widerlichste überhaupt.
Den Filter würde ich gerne mal auswechseln.
Oh, der ist einfach nur so schmierig. Auch ich check auch immer nicht die Leute, die in der Sauna sind. So.
Obwohl, Sauna kann ich noch verstehen. Weil
ja, aber wenn du im Club bist und einigermaßen aussehen willst, dann gehst du in so eine schweißige Sauna und kommst da raus. Also ich weiß, ich kenne dein Gesicht nach der Sauna.
Stimmt, eigentlich ist es
Du willst Quatsch. Einfach nicht in die Sauna gehen im Club. Und sonst ist halt, ich glaube, alle fühlen sich ein bisschen freier und dadurch ist die Gesamtatmosphäre ein bisschen freier. Alle fühlen sich so ein bisschen revolutionär.
Mhm.
Ich glaube, es war wie früher bei den Hippies mitmachen, wo 99% der Leute keine wahren Hippies waren.
Ja.
So wie 99% der Leute, die auf Sex-Positive-Partys gehen, in Wirklichkeit nicht Sex-Positive sind.
Sondern?
Einfach neugierig.
Einfach nur neugierig.
Und auch mal diesen Hype und diese Luft aufatmen wollen und sagen wollen, ja, ich war da.
Ich könnte, wenn ich wollte.
Und einer davon bin ich.
Einer davon bist du, verstanden.
Hey, wir können, glaube ich, beim nächsten Mal die Folge machen, Beziehung vertiefen.
Ja.
Da bist du Experte.
Bin ich.
Ihr könnt diesen Podcast natürlich abonnieren. Auf eingängigen Podcast-Plattformen. Ihr könnt eine Bewertung hinterlassen. Wir freuen uns darüber sehr. Dann wissen wir, wie euch der Podcast gefällt. Das ist auf Spotify möglich, auf Apple Podcast. Und ihr könnt den Podcast weiterempfehlen. Und das hilft uns auch, weil wir merken, wir haben immer wieder Leute, die hören uns seit 8 Jahren, aber behalten das als Geheimnis.
Ja, es ist wie ein KitKat-Club gehen. Das erzählt man keinem, aber es darf man erzählen.
Ja, vor allem,
wenn ihr daran Spaß habt, warum sollten andere Leute nicht daran Spaß haben? Das ist so wie Leute, die Playlisten nicht teilen früher. So. Das ist meine Musik. Ja,
das ist, nur ich habe sie entdeckt und keiner darf es. Du kannst sie dir anhören, ich zeige sie dir, aber ich sage dir nicht, was ich gehört habe.
Es wird mehr daraus, wenn ihr es teilt. Also wir freuen uns tatsächlich, wenn ihr es teilt. Und vielleicht möchtet ihr das tun. Ja, und wir hören uns beim nächsten Mal.
Bis dahin, wir wünschen euch was.
Das war Beste Freundinnen. Eine Produktion von Auf die Ohren.
Damit ist die Show beendet.